HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Zu Gast ist heute Katja Werner. Sie ist studierte Diplomkauffrau, sie ist Business Coach und seit 2009 ist sie, und zwar hauptberuflich, die Geschäftsführerin der von ihr gegründeten gemeinnützigen GmbH von Ich zu Ich. Die richtet sich an Mütter aus bildungsfernen Schichten, mehrheitlich an solche mit Migrationshintergrund, aber nicht nur. In diesem Jahr wurde Katja Werner für diese Arbeit mit dem Integrationspreis der Stadt Offenbach ausgezeichnet. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Katja Werner.
Herzlich vielen Dank.
Frau Werner, von Ich zu Ich, der Name Ihrer GmbH sagt etwas darüber aus, beziehungsweise signalisiert ja eigentlich schon, dass es da jemand sehr persönlich meint, oder?
Das ist ganz, ganz, ganz richtig. Es ist sehr persönlich und meint aber nicht nur das von mir zu dir, also von meinem Ich zu deinem Ich oder ihrem Ich, sondern es meint auch die Entwicklung der Persönlichkeit. Das heißt, die verschiedenen Persönlichkeitsstufen, die wir doch hoffentlich im Leben erlangen und zu denen wir oft mit Unterstützung auch dann kommen können. Und das ist mein Anliegen. Also einmal das von Herz zu Herz, aber auch die Entwicklung der Persönlichkeit, ja.
Sie haben den Integrationspreis der Stadt Offenbach bekommen, in erster Linie dafür, dass Sie gegen Bildungsunterschiede kämpfen, dass Sie sich mit dafür verantwortlich fühlen, unterschiedliche Chancen im Bildungssystem entgegenzuwirken. Da gibt's ja ganz viele Initiativen, die meisten richten sich aber an Kinder, Sie richten sich an die Mütter. Warum?
Sagen wir mal so, ich richte mich auch an die Kinder, aber ich glaube, dass die Veränderung der Mütter und das Bewusstsein der Mütter dann letzten Endes dazu beiträgt, auch die Kinder zu fördern. Meine beiden Kinder waren selbst in Offenbach an dieser Grundschule, die mit 650 Kindern eine der größten Grundschulen in Offenbach ist.
Sie reden von der Goethe-Schule in Offenbach?
Ja, genau, die Goethe-Schule in Offenbach. Und ich habe eben festgestellt, in der Beobachtung meiner Kinder, in der Begleitung meiner Kinder, was es da braucht, damit ein Kind gut aufgestellt ist, dass es gut in der Schule zurechtkommt, und habe eben damals schon festgestellt, dass es einigen Kindern nicht möglich ist und dass es die Unterstützung nicht gab. Und das war dann der Ansatz zu sagen, wie kann ich das bewerkstelligen oder unterstützen? Und da führt nur der Weg über die Mütter, die Eltern, um dann eben letzten Endes die Kinder auch zu fördern.
Wo liegen denn Ihrer Erfahrung nach die Hauptprobleme?
Die Hauptprobleme liegen in der Selbsthilfekompetenz der Mütter. Also in dem Verstehen, dass sie selbst in der Lage sind, bestehende Situationen zu verändern oder sie als auch zunächst mal nicht optimal zu empfinden oder noch nicht als hilfreich zu empfinden. Überhaupt diesen Horizont erstmal zu schaffen, es gibt da auch noch ein Mehr, es gibt noch andere Möglichkeiten. Das wissen viele Mütter überhaupt nicht. Wie gesagt, vorausgesetzt aber immer die Mütter mit wenig Bildung, ja, und mit wenig Andockmöglichkeiten. Bislang in ihrer Situation.
Und da versuchen Sie, Andockmöglichkeiten, wie Sie das nennen, eben genau, zu schaffen. Welche sind das?
Indem ich angefangen habe mit einem, das war 2009, mit einem Deutschkurs zunächst mal für Mütter. Und ich habe mich spezialisiert ganz am Anfang auf Mütter mit türkischer Herkunft, weil ich damals selbst noch nicht so viel Erfahrung mit Kulturen hatte, mit Kulturverständnis, mit Kultureigenschaften, und habe mich dann eben mit der türkischen Kultur, die die größte Gruppe in Offenbach dargestellt, angefreundet, habe meine Erfahrung gemacht, was nicht immer einfach war, und habe aber gemerkt, wie dankbar die Mütter und die Frauen sind, in ihrer Sprache angesprochen zu werden und dann langsam auch Deutsch zu verstehen. Es gibt eben viele Mütter, die ein sehr, sehr geringes Bildungsniveau haben, die zum Beispiel nur 3 bis 4 Jahre eine Grundschule in der Türkei besucht haben, jetzt hier leben und mit den Anforderungen komplett überfordert sind. Und das war so das Andocken und die Möglichkeit, auch die Mütter dann zu befragen, was braucht ihr? Und daraus hat sich ein Schulprojekt entwickelt an der Goethe-Schule. Das heißt, Eltern und Schule verstehen, mitmachen, begleiten. Was möglich gemacht wurde durch die Vodafone-Stiftung, die es der Schule ermöglicht hat, ganz für sich auf diese Bedürfnisse und Probleme einzugehen und dieses Elternprojekt zu schaffen mit einem großen finanziellen Rahmen. Und das konnten wir tun, indem wir eben die Eltern befragt haben, was braucht ihr eigentlich an der Schule?
Das heißt, die Eltern sind einfach erst überhaupt mal gefragt worden. Ich denke, das muss man schon mal festhalten. Und was waren dann die Antworten? Also Deutsch lernen, klar, das würde so als erstes auf der Hand liegen. Was waren denn die Bedürfnisse?
Das war es aber gar nicht mal, das Deutsch lernen, sondern das größte Problem am Anfang war wirklich die Hemmschwelle, in Kontakt zu kommen mit dem Thema Schule. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen. Also wirklich buchstäblich den Kontakt über die Schwelle zu treten, das Kind anzumelden, weil man sich einem riesen Apparat gegenüber sieht immer noch. Dann der Lehrkörper, was wollen die Lehrer? Ja, selbst in dem Bewusstsein, ich kann nicht viel. Dieses Bewusstsein, ich kann eigentlich nicht helfen. Und wie gesagt, immer unterstellt, ich meine die Frauen, die eben nicht die Bildung haben. Mhm. Und dann die Möglichkeit zu kommunizieren. Das Deutschlernen, das ist gewollt und möchte man auch, aber die Angst, sich zu blamieren. Also das Schämen auch, zu sagen, ich kann eigentlich nicht viel und ich weiß auch noch nicht viel und weiß auch gar nicht, wie es gehen könnte. Und das hat dazu geführt, dass wir dann als allererstes angefangen haben, Menschen zu suchen, auch andere Eltern, die in der Lage waren, zwei Sprachen zu sprechen. Mhm. Also eine Herkunftssprache und Deutsch, sodass dann Eltern unter Eltern sich verständigen konnten und vermitteln konnten, unsere sogenannten Sprachlotsen.
Sprachlotsen gibt es jetzt mittlerweile an der Goethe-Schule in Offenbach. Verstehe ich das richtig, dass die Eltern sich überhaupt nicht in die Schule getraut haben, weil sie sich wegen ihrer mangelnden Kenntnisse, Sprachkenntnisse geschämt haben?
Genau, also ich meine, die Eltern werden ja per Brief aufgefordert, die Kinder anzumelden. Wir haben ja die Schulpflicht, aber dieser Gang bedeutet für viele Eltern schon eine riesige Hürde. Also es gibt ja auch ganz viel Bemühungen, Übergang Kita und Grundschule zu schaffen, dass bereits dann in der Kita schon vorbereitet wird, dass jetzt das Schulleben, das verpflichtende Schulleben beginnt. Und damit beginnt aber nicht nur für die Kinder eine Umbruchzeit, sondern eben auch für viele, viele Eltern. Was bedeutet denn das jetzt? Also ich bin jetzt quasi in Sicht. Ich werde mit meinem Kind gesehen. Ich muss jetzt da auch etwas tun. Und viele Eltern haben auch die Haltung, ich gebe mein Kind ab und dann wird mit dem Kind gearbeitet. Also da ist es noch gar nicht in dem Bewusstsein, dann auch was tun zu können. Ja, das ist die andere Seite dazu.
Sind das auch die Gründe, die dazu führen? Das hört man häufiger mal von Lehrern, die sich darüber wundern, dass Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund ja so selten beim Elternabend auftauchen.
Einer der Gründe. Also die sind wirklich vielschichtig, die Gründe. Aber es ist zum Beispiel der Grund, ja, ich schäme mich, weil ich mich nicht richtig mitteilen kann. Ja, ich habe Angst, überhaupt diesem Apparat zu begegnen. Dann aber sind es oftmals wirklich organisatorische Gründe, zu sagen, ja, aber ich habe noch ein kleines Kind zu Hause, das muss betreut werden. Der Mann arbeitet aber im Schichtdienst, das heißt, er ist vielleicht bis 22 Uhr gar nicht zu Hause. Und dann fehlt es wiederum, wie ich eingangs erwähnte, an dieser Selbsthilfekompetenz, an der Möglichkeit zu überlegen, was könnte ich denn tun, dass ich zum Elternabend gehen kann. Also zum Beispiel eine Nachbarin bitten oder eine Freundin. Und überhaupt das Denken, jemanden anzusprechen, also die Möglichkeit zu haben, das traut man sich dann auch oftmals dann nicht.
Katja Werner ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH von Ich zu Ich in Offenbach. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen gesprochen über die Andockmöglichkeiten für Mütter, die sie versuchen zu schaffen, damit Mütter auch die Möglichkeiten finden, sich selber zu helfen. Über die Sprachlotsen haben wir schon gesprochen, die also Informationen aus der Schule auch verständlich machen für die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund. So wie Sie die Frauen beschreiben, stelle ich es mir erstmal gar nicht so leicht vor, überhaupt an Sie ranzukommen. Sie haben da auch dieses Projekt der Frühstücksboxen.
Ja,
was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist entstanden. Ich habe die Idee entwickelt, dass es eben ein Frühstücksangebot gibt für kleines Geld und die Kinder Boxen bekommen, die jeden Tag gefüllt werden und die dann ausgetauscht werden, sodass auch der Müll verhindert wird. Das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile fast 100 Kinder jeden Morgen haben, die diese Boxen austauschen.
Wer füllt denn die Boxen? Wer ist wir in dem Zusammenhang?
Das ist eine mittlerweile wunderbare Gemeinschaft aus Müttern dieser Kinder, die an der Schule Kinder haben. Oder mittlerweile sind sogar zwei Mütter dabei, deren Kinder jetzt schon an weiterführenden Schulen sind. Das heißt, wir sind auch schon gewachsen. Es gibt uns schon mehr als 4 Jahre. Sie sind aber eifrig dabei. Sie arbeiten alle ehrenamtlich für ein ganz kleines ehrenamtliches Entgelt und haben verstanden, wie schön es ist, sich einbringen zu können und fühlen sich auch so wertgeschätzt, das tun zu können, um mitzuhelfen, um den Kindern einen guten Start in den Tag zu ermöglichen. Und das heißt, dass die Kinder eben morgens begleitet werden, nicht alle, aber sehr, sehr viele, die Mütter mitkommen. Und so können wir auf ganz, ganz einfache Art, ganz informell, kleine und große Fragen klären, andocken. Und ich kann Ihnen erzählen, dass es Deutschkurse gibt, dass es eine Formularhilfe gibt, Kinderärzte, Förderhilfen und auch Kurse, die ich mache, in die Sie gerne kommen können.
Das heißt, das ist eine Möglichkeit, auch mit den Müttern in Kontakt zu kommen, die Sie bisher noch nicht kennen. Ist das so eine Art Schneeballsystem dann?
Ja, das trifft es ganz gut, genau. Schneeballsystem. Und vor allen Dingen, was sehr, sehr hilfreich ist. Das ist eben die Frauen, die mir helfen, das Frühstück zuzubereiten und dann auch das Frühstück auszugeben. Sie sprechen natürlich die Sprache der Mütter, sei es Türkisch, Afghanisch, Persisch, Russisch, Marokkanisch. Also das ist genau das, was sich entwickelt hat, dass die Frauen Zutrauen haben, auch erzählen, nicht immer gleich mir, sondern den Frauen, von denen sie verstanden werden. Mhm. Und dann, ja, komm doch mal rein, das können wir genauer besprechen. Und komm doch mal zum Elterncafé, das jeden Donnerstag stattfindet. Und komm doch mal zu dem Kurs Ab heute ich. Das ist toll, da lernst du, wie du auch mal Nein sagen kannst. Und das trägt sich natürlich unter den Frauen dann auch weiter.
Das heißt, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt Ihrer Arbeit, dass viele Ihrer Teammitglieder selber Migrationshintergrund haben?
Ja, also die sind alle, ich muss gerade überlegen, ich glaube, alle haben mit Migrationshintergrund, ja. Ja, doch, alle sprechen 2 Sprachen, das ist richtig, ja. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ja, es ist so. Es hat sich gefunden und es ist aus diesen Kontakten gewachsen. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, ach Mensch, sie würde toll reinpassen, das und das zu machen, entweder Sprachlotsin oder mit dem Elterncafé zu helfen. Oder wir haben ja auch eine Hausaufgabenhilfe. Ja, das ist gewachsen, ja.
Jetzt haben wir bisher, Frau Werner, nur über die Mütter gesprochen. Mhm. Die Väter gehören auch zur Erziehung dazu. Welche Rolle spielen die denn bei der Arbeit?
Auch eine große Rolle. Und da muss ich sagen, das ergibt sich sehr, sehr schön, die Arbeit mit den Vätern oder dann auch den Eltern, vor allen Dingen über die Hausaufgabenhilfe. Also wir haben in der Hausaufgabenhilfe 14 Plätze. Und dort kommen natürlich die Probleme aus den Familien ganz hautnah zu uns. Denn die Kinder tragen es mit. Die sind glücklich, dass sie dann auch mittags erzählen können. Ja, also die kommen direkt aus der Schule um 12:30 zu uns, bekommen einen kleinen Snack. Meistens machen wir erstmal noch einen kleinen Tanz oder kleine Bewegungsübungen, dass so mal ein bisschen das Stillsitzen aus den Knochen geht. Und dann sind die Kinder traurig. Ich hatte gestern zum Beispiel den Fall, und das verkörpert im Prinzip auch nochmal das Thema Selbsthilfekompetenz. Ich war gestern nicht in der Hausaufgabenhilfe, aber es war ein Mädchen, er hat fürchterlich geweint die ganze Zeit. Und meine Kollegin hat mich angerufen und gesagt, wir wissen nicht, was wir mit ihr machen sollen. Sie ist so am Weinen, hast du eine Idee? Sag ich, um was geht es denn? Ja, sie kann nicht zur Weihnachtsfeier, die um 5 Uhr stattfindet in der Klasse. Die Mama hat gesagt, sie kann nicht. Mhm. Es ist ein Kind, also arabischstämmig, und ich sagte, ja, was ist denn das Problem? Ja, wir wissen es nicht. Kannst du nicht mal die Mama anrufen? Ich habe die Mutter angerufen und habe gesagt, was ist denn das Thema? Warum kann sie nicht zur Weihnachtsfeier kommen? Und sagt sie, ja, weißt du, das Problem ist, ich habe Handwerker. Unsere Heizung war kaputt jetzt 4 Wochen, muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Und jetzt sind die Handwerker heute da, ich kann sie nicht alleine lassen, verständlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ist es denn möglich, dass ich die Kleine abhole, hinbringe und mich darum kümmere, dass sie wieder nach Hause geht? Oh, das wäre großartig. Also Problem in kleinster Form gelöst. Da ist natürlich die Frage, warum hat die Mutter das nicht selbst organisiert? Ja, warum hat sie nicht darüber nachgedacht? Und wir haben das auch heute nochmal besprochen mit den Kolleginnen in der Hausaufgabenhilfe, warum sie die Mutter nicht direkt angerufen haben. Und ja, dann besteht schon ein bisschen Scheu, dass dahinter vielleicht ein größeres Problem stecken könnte, als
von
nur
dem man sich dann überfordert fühlt.
Von dem man sich dann überfordert fühlt, genau. Obwohl es so einfach ist, einfach mal zu fragen, was ist denn das Problem? Also da läuft ganz, ganz viel Kopfkino ab. Mhm. Also dieses Kopfkino ist etwas, was ich mehr und mehr wahrnehme, was wirklich sehr, sehr reinspielt bei dem Thema.
Mit Kopfkino meinen Sie dieses, dass jemand sich die Gedanken einfach macht, was der andere womöglich denken könnte, genau, welche Probleme er haben könnte, woran er gerade denkt und welche Vorurteile er wiederum haben könnte und man aber einfach nicht miteinander ins Gespräch kommt, um das vielleicht auszuräumen.
Genau, da kommen Ängste hoch. Also jetzt gerade gestern bei dem Beispiel war dann die Angst, oh, also vielleicht hat die Mutter das verboten und die Tochter darf nicht, weil die Mutter verschleiert ist und einen schwarzen Schleier trägt und vielleicht hat es der Vater verboten und dann kriegt das Kind Schläge. Das ist dann so ein Bild, das entsteht. Und nein, es ist nicht so. Die Mutter ist bemüht. War ein ganz schlichtes Handwerkerproblem. Aber wenn der Kopf natürlich blockiert ist von Bildern, die an Schläge denken lassen, an Gewalt, dann kommt nicht das Denken, dann setzt das aus. Und da sehe ich einen ganz, ganz, ganz großen Punkt anzuknüpfen, zu sagen, hey, überleg doch mal, was wäre, wenn du es nicht denken würdest. Wenn du einfach nur mal fragen würdest.
Und den Kopf und dann, frei behalten würdest.
Und dann schaust, ob es ein Problem gibt oder nicht.
Katja Werner ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und die erste Musik, die erste Wunschmusik von Ihnen steht an. Und wenn ich so auf meinen Zettel gucke, dann habe ich den Eindruck, da haben Sie eine Motto-Musik mehr oder weniger ausgesucht. Von Tom Jones, Help Yourself.
Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door.
Tom Jones und Help Yourself haben wir gehört und das auf Wunsch meines heutigen Gastes im HR2 Doppelkopf, auf Wunsch nämlich von Katja Werner. Sie ist die Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH von Ich zu Ich in Offenbach. Frau Werner, wir haben schon ein bisschen über Ihre Arbeit in dieser GmbH gesprochen. Eben haben wir auch kurz über diese Musik gesprochen und da sagten Sie, es ist auch einfach ein Gute-Laune-Lied, oder?
Ja, das ist es absolut, ja. Das heißt, wenn man so ein bisschen denkt, oh, trübe Stimmung und ja, ich liebe aber trotzdem Kerzenschein und wenn ich dann so nachdenke und dieses Lied anmache, ja, dann tanze ich gerne durch die Küche und singe es mit und denke, boah, ja, das Leben ist einfach schön und mal raus damit, was man braucht und mal bewusst werden wieder, ne, was es sein sollte.
Katja Werner, jetzt haben Sie diese gemeinnützige GmbH, die sich in erster Linie eben an Mütter aus bildungsfernen Schichten in der Hauptsache mit Migrationshintergrund richtet. Ihr eigener Hintergrund ist aber durchaus kein pädagogischer. Sie kommen auch nicht aus der Sozialarbeit. Sie haben Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt studiert und abgeschlossen.
Ja.
Und Sie haben als Diplom-Kauffrau gearbeitet. 2008 haben Sie dann damit aufgehört. Warum?
Weil ich festgestellt habe, dass das, was ich bislang gemacht habe, dass das nicht die Zufriedenheit in mir gebracht hat, die ich mir vorgestellt habe. Also ich war auch vorher bei Emma in Roland in der Betriebswirtschaft in Offenbach noch und habe aber gemerkt, es fehlt etwas. Und aufgerüttelt hat mich ein Reitunfall meiner Tochter. Ich lag 4 Tage mit ihr im Krankenhaus und es war nicht ganz klar, wie das ausgehen würde. Und die Nachtschwester kam alle halbe Stunde. Und da bin ich in ein Denken gekommen und auch in dieses Bewusstsein, was es eigentlich braucht, so ein Kind durchs Leben zu bringen. Und dass ich sagte, ja, es gibt einfach viel, was man tun kann. Und da reifte so der Entschluss, dass ich eben das, was ich bislang beruflich getan habe, nicht mehr tun möchte, dass ich mich umorientieren möchte. Und ich habe zum Glück in meinem Mann einen wunderbaren Fürsprecher für diese Idee gefunden. Er sagte, ja, Mensch, nimm dir ein Jahr Auszeit, guck, was es ist. Und das habe ich gemacht und bin durch einen ganz tollen Kurs im Kloster St. Benedikt in Würzburg, damals auch im Stadtkloster, dazu gekommen, der hieß, was kann ich, was will ich und wie komme ich dahin? Das war so genau das Thema, was mich bewegt hat. War da und habe dort festgestellt, das Thema Coaching, das Fördern, das Begleiten, das Weiterbringen von Menschen meins ist und dass das ist, was ich gern tun möchte. Ja, und habe das ja dann dafür genutzt, mich umzuorientieren und in diese Schiene zu gehen.
Sie haben dann auch eine Ausbildung gemacht als Coach.
Ja, als Business Coach und bin auch jetzt noch dabei, mich weiterzubringen mit Thema Aufstellungsarbeit, was ich sehr, sehr, sehr gut einsetzen kann. Also das, was sich auf sehr stark auf Beziehungsenergien zwischen Menschen bezieht. Das heißt also dieses bewusste Einfühlen, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, das ist wahnsinnig hilfreich, gerade wenn Sprache nicht immer alles ist. Man kann ganz, ganz viel über Bewusstsein und Energien regeln oder auch zumindest Erfahrung bringen. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel Worte immer dazu.
Das heißt, um das klarer zu machen, es geht darum, einfach den anderen noch erstmal wahrzunehmen mit dem, was er an Energie und Fähigkeit auch mitbringt. Oder verstehe ich das falsch?
Also ich merke, dass das Mütter ganz oft zu mir kommen und sie wollen mir ein Problem mitteilen. Aber sie kommen und sagen, ich möchte mal mit dir sprechen. Dann setzen wir uns zunächst hin und spüren uns einfach mal, gucken uns an, sagen, so, um was geht's denn? Mhm. Und meistens kommt dann schon so ein leichtes Zittern, Stimme wird weicher. Ja, meine Tochter ist immer so traurig. Und dann kommen wir ins Gespräch. Und das ist eine Vertrauensbasis, die man nicht durch Kurse, durch Flyer, durch irgendetwas schaffen kann. Das ist dieses direkte Miteinander, dieses in Erfahrung bringen, da ist jemand, dem kann ich vertrauen. Und das ist diese Art, unaufgeregt und sehr ruhig einfach mal den anderen wahrzunehmen. Genau das ist das. Einfach mal zu spüren, mal die Frau zu fragen, wo spürst du denn deinen Schmerz? Ist es im Magen? Ist es im Bauch? Und mal wahrzunehmen, das macht ja auch was mit mir, was ich da gerade erlebe. Und ich denke, dass das auch dieser Geist ist, den diese ganze Arbeit trägt. Dieses Miteinander mit den Frauen und auch Männer sogar. Ich habe auch einen Mann in der Hausaufgabenhilfe, dass dieses Miteinander, diese Stimmung, dieses sich anvertrauen können, auch wenn ein Problem kommt, dieses wieder lösen. Mein Coaching-Ansatz ist lösungsorientiert. Also nicht bei den Defiziten zu verharren, sondern was kann ich denn überhaupt? Ja, was kann
Seiten
ich bei mir
fördern?
Genau, um diese Seiten dann zu stärken. Und es ist so, dass jeder Mensch etwas einbringen kann. Und oftmals schlummern verborgene Talente, die man noch gar nicht wahrgenommen hat oder die nicht wahrgenommen wurden. Und wenn man mal genau hinhört und hinschaut, dann kann man die ganz wunderbar fördern.
Katja Werner, wie war das denn bei Ihnen selber? Also wenn Sie vorher als Diplomkauffrau gearbeitet haben, Sie sagten eben bei MAN Roland, da hatten Sie ja schon mit einer völlig anderen Klientel zu tun als jetzt in Ihrer gemeinnützigen GmbH von Ich zu Ich. Was war denn für Sie das Schwierigste bei der Umstellung?
Das Schwierigste bei der Umstellung? Ich will es gar nicht mal Umstellung nennen. Nein, es war keine Umstellung. Es war eine Weiterentwicklung aufgrund meiner Fähigkeiten, die ich habe. Also es war für mich heute aus der Retro betrachtet eine logische Weiterentwicklung, denn was ich heute tue, ist auch nur deshalb möglich, weil ich eben dieses kaufmännische Handwerkszeug habe. Also das heißt, ich bin auf niemanden angewiesen, der mir die Firma aufbaut oder wie ich das machen muss. Ich wusste das einfach. Ich wusste ganz genau, was ich brauche, welche Grundlagen, wie ich eine Organisationsstruktur aufbaue, wie ich ein Marketing aufbaue und. Und darauf dann dieses Wissen zu satteln, mit Menschen umzugehen, das ist einfach, ich nenne es einen weiteren Baustein. Und wenn ich so recht überlege an die Zeit bei Emma in Roland, das war die Zeit, das kann man sich überhaupt kaum mehr vorstellen, da hielt der PC Einzug in die Unternehmen. Und wir haben damals direkt zusammen mit der Vorstandsetage gearbeitet. Und es war unsere Idee, PCs an Großrechner anzuschließen und die Sekretärin davon zu überzeugen, die Speicherschreibmaschine gegen einen PC einzutauschen. Und wenn ich so richtig überlege, war das eigentlich schon die gleiche Arbeit, Menschen davon zu überzeugen, etwas loszulassen, Trauerarbeit zu leisten und etwas Neues und das Positive in Empfang zu nehmen. Also irgendwie war es auch schon angelegt von der Tätigkeit. Die sieht heute zwar ein bisschen anders aus, aber ja, es war kein wirkliches Umdenken. Ja.
Katja Werner ist zu Gast im HR2 Doppelkopf heute und sie leitet die gemeinnützige GmbH von Ich zu Ich. Und wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über ihr kaufmännisches Handwerk. Lassen Sie uns ein bisschen teilnehmen. Also sowas wie eine gemeinnützige GmbH habe ich, glaube ich, bewusst überhaupt noch nie wahrgenommen. Wie funktioniert denn das?
Das ist die Grundlage zunächst mal einer ganz in Anführungsstrichen normalen GmbH. Das heißt, also dazu gehört Buchhaltung, dazu gehört ein Jahresbericht, ein Jahresabschluss, eine Bilanz, all das auch. Gemeinnützig bedeutet aber, dass ich die Möglichkeit habe, Spenden zu sammeln, dass ich ähnlich wie ein Verein auch Spendenquittungen ausstellen kann und mich darüber finanzieren kann. Wenn ich an das Frühstücksprojekt denke, so ist es so, dass die Kinder einen kleinen Betrag für die Frühstücksbox zahlen. Das sind 15 Euro im Monat. Das heißt, die Kinder können dafür 20 Mal frühstücken. Das deckt von den Kosten nicht mal den Einkauf. Das heißt, ich muss dazu steuern. Auch das Elterncafé muss ja bestückt werden. Es gibt Kaffee und Kuchen für die Eltern gratis, dass sie einen Anreiz haben zu kommen. Wenn ich mit den Kindern spiele, brauche ich Handwerkszeug. Auch meine Hausaufgabenhilfe, natürlich die Gehälter, die Ehrenamtlichen, dafür, die dafür kommen. All das muss finanziert werden. Und ich habe Kosten von rund 20.000 bis 25.000 Euro im Jahr, die ich aber durch Spenden einsammle. Und es ist so, dass ich selbst kein Gehalt für mich außer GmbH nehme, sodass ich wirklich die Spenden, die ich einnehme, nach meinen Vorstellungen einsetzen und auch anwenden kann. Und das heißt, das ist der Vorteil von einer gemeinnützigen GmbH, im wahrsten Sinne des Wortes für das Gemeinwohl tätig zu sein.
Andere Initiativen haben dann die Form des Vereins gewählt. Für Sie war aber eine GmbH sinnvolle?
Ja. Ich habe auch darüber nachgedacht, einen Verein zu gründen. Nur da gibt es natürlich im Vereinsrecht die Schwierigkeit, dann muss man 7 Leute davon überzeugen, das Geld so zu verwenden, dass 7 davon überzeugt sind. Und diese permanente Diskussion wollte ich nicht. Also ich wollte ganz, ganz bewusst meine Ideen, meine Konzepte, ja, mein kleines Labor aufziehen und das machen. Und da bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass ich das so gemacht habe.
War das auch ein Antrieb zu sagen, ich will mein eigener Chef sein?
Auch, absolut, absolut. Diese Unabhängigkeit sowohl von der Finanzierung durch bestimmte Programme, aber auch von den Ideen her, einfach auch mal unkonventionelle Wege gehen zu können, das war mir absolut wichtig. So dieses berühmte über den Tellerrand hinaus und, aber das kommt wahrscheinlich aus dem Coaching, dann einfach auch mal, ja, über die Grenzen zu denken, ja.
Zum Stichwort Coaching, das ist ja zum Beispiel etwas, was so ein bisschen über die Grenzen geht. Also ja, ein Coaching zu machen. Sie sind, wie gesagt, ausgebildeter Business Coach. Und jetzt ist Ihre Klientel sind eben Mütter, die zum Teil eben aus bildungsfernen Schichten kommen. Was machen Sie mit denen? Also Sie haben eben schon gesagt, man nimmt erstmal die Energie auf. Aber wie geht das dann weiter?
Das sind mehrere Möglichkeiten. Also A, finden natürlich Einzelgespräche statt, auch Einzelcoachings mit den Müttern oder auch Mütter und Väter. Also es ist durchaus so, dass ich auch mit Eltern arbeite. Was möglich ist, wenn man sagt, das Kind steht im Fokus. Wir müssen uns hier mal ins Benehmen setzen. Hier gibt es Förderungsbedarf, sodass auch die Väter dann sehr, sehr, sehr gerne bereit sind, mitzumachen. Sie kommen zur Beratung und lassen sich dann gerne beraten, dass es sinnvoll ist, dass die Mutter in einen Deutschkurs geht. Die unterstützen das dann auch. Die durchaus verstehen, dass es sinnvoll ist, mit den Kindern auch am Wochenende was zu unternehmen und diese Sachen. Ich habe mit einer Kollegin, mit der ich schon damals, das ist Carola Baumgarten in Offenbach, mit der ich schon sehr, sehr viel an der Goethe-Schule experimentiert habe und gemeinsam entwickelt habe, einen Kurs entwickelt, der nennt sich Ab heute Ich. Das ist die Möglichkeit, mehrere Frauen gleichzeitig in ihre Kraft, ins Bewusstsein zu bringen, mit Methoden, die aus dem Einzelcoaching kommen. Also die wenden wir dann eben für Gruppen an. Das sind Gruppen in der Stärke von 8 bis 10 Frauen. Und das Schöne ist, das ist fast ein bisschen von, ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist, aber ich mache es einfach mal von so einer Tupper-Party. Also man kommt zusammen und wenn die eine merkt, oh, sie macht einen Fahrradkurs oder oh, sie geht jetzt jeden Tag joggen oder oh, sie hat sich getraut, sich anzumelden für eine Ausbildung als vielleicht Elmo-Erzieherin oder Beraterin, dann ist das durchaus auch Energiespenden für die anderen in dem Kurs. Und unser großes Ziel war es zum Beispiel, dass wir sagten, also nach einem Jahr wollen wir mit der Gruppe eine 2-tägige Reise unternehmen. Und wir sind wirklich überglücklich, dass wir das im April diesen Jahres tun konnten. Wir haben einen gemeinsamen Ausflug gemacht und das war für 5 der 10 Frauen das erste Mal, dass sie nach vielen, vielen Jahren alleine für 2 Nächte von zu Hause weg waren. Und das Schönste waren dann die Erfahrungen. Wir haben natürlich dann eine Reflexionsrunde gemacht, als wir uns wieder getroffen haben. Und dann kamen sie und sagen, Katja, stell dir vor, mein Mann war glücklich, dass ich wieder da bin.
Die Erfahrung, dass man so richtig vermisst wird, genau. Eben nur, wenn man weg ist.
Genau.
Ganz genau. Ja. Frau Werner, wir kommen schon zu Ihrer nächsten Musik. Da haben wir jetzt von Kerstin Ott, die immer lacht. Die immer lacht?
Genau, nicht immer. Das ist es. Also ich bin ein sehr, sehr fröhlicher Mensch und ich liebe es, andere Menschen zu begeistern und auch aufzumuntern. Aber es gibt durchaus Momente, und das wäre, glaube ich, auch abwegig, wenn es nicht so wäre, wo ich auch zu Hause sitze und meine Themen mit mir beackere. Ja, und deshalb auch dieses Lied.
Das hören wir jetzt.
Ist die eine, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Oh, 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 die immer lacht. Und nur sie weiß, es ist nicht, wie es scheint. Oh, sie weint, sie weint. Aber nur, wenn sie alleine ist, denn sie ist, wie sie ist und was sie ist. Es ist nicht, wie es scheint.
Musik, die wir auf Wunsch von Katja Werner gehört haben. Sie ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf und der Titel hieß gerade Die immer lacht von Kerstin Ott. Frau Werner, Ihre gemeinnützige GmbH von Ich zu Ich gibt es in Offenbach. Offenbach hat eine ganz besondere Stellung, hat man mittlerweile den Eindruck, in der Art, wie mit Menschen mit Migrationshintergrund umgegangen wird. Offenbach ist die Stadt mit dem größten Ausländeranteil überhaupt. Werden Sie besonders unterstützt von der Stadt?
Also ich habe Offenbach bislang so empfunden, dass Offenbach eine ganz große Selbsthilfekompetenz hat. Und wenn ich mich erinnere, als ich dann eben in diesem Jahr Auszeit war und mir bewusst wurde, was ich machen möchte, dann bin ich damals zu unserer Bürgermeisterin, der Birgit Simon, gegangen und habe gesagt, Frau Simon, ich habe jetzt hier freie Kapazität, ich möchte mich hier engagieren, was kann ich machen? Und das sind so diese kurzen Wege, diese informellen Wege. Wir 2 Frauen haben zusammengesessen und sagt sie, ach wissen Sie, hier gibt es ein tolles Projekt, Stärken vor Ort, das wäre was für Sie. Gucken Sie doch mal, was Sie draus machen. Ja, und dann bin ich losgegangen, habe was draus gemacht. Und ich glaube, das ist diese wahnsinnige Stärke von Offenbach und dieses Unterstützen, ja, das ist oftmals gar nicht so geltlich gesehen, sondern diese Netzwerke, die es in Offenbach gibt, diese vielen Menschen, die auch kleinere Dinge machen, die aber zusammenwachsen und die im Moment auch gebündelt werden. Also gerade so in dem Sektor, dass man geguckt hat, ja, wir müssen mehr Kita-Übergang Grundschule machen. Da gibt es dann runde Tische. Es gibt einen sich auf dem Goetheplatz auf dem Märktchen, das es jeden Donnerstag gibt, jetzt das wunderschöne kleine Biomärktchen zu treffen und mal eben mit dem Wolfgang Malik aus dem Box Club oder dem Bernd Hack vorzusprechen mit der Mädchenetage. Dann bin ich im Netzwerk Elternschule. Also das sind so diese Kreise, wo man immer sagt, boah, toll. Oder jetzt greift das DRK und Caritas. Wir kennen uns sehr, sehr gut untereinander und wir tauschen uns aus und sagen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Heute Morgen erst habe ich wieder 2 der Sprachlotsinnen wiederum ans DRK vermittelt, dass sie dort eine Elmo-Ausbildung machen. Also
Elmo,
das
heißt was?
Das ist ein Elternprojekt, wo Frauen in die Familien gehen und unterstützen, also direkte Familienarbeit. Die Abkürzung, sehen Sie es mir nach, müsste ich schauen.
Wir müssen nur wissen, was es ist.
Ja, also und wie gesagt, da ist ein ganz, ganz enges Zusammenarbeiten. Oder wir haben mittlerweile an der Goetheschule 38 Sprachlotsinnen und Lotsinnen, die 28 Sprachen abdecken. Auch die werden vom Bildungsbüro in Offenbach genutzt und weiter verliehen, in Anführungszeichen, an andere Schulen für andere Elterngespräche. Also das ist so in Offenbach dieses Miteinander und ich denke mal das Herzblut für die Stadt.
Jetzt haben Sie ja in diesem Jahr diesen Integrationspreis der Stadt Offenbach bekommen. Mhm. Ich weiß von vielen Aktivisten, gerade in der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund, dass die ein ja nicht ganz einfaches Verhältnis zu diesem Wort Integration haben, weil sich das immer so ein bisschen so anhört, als müsste nur die eine Seite sich bewegen und die andere könnte so bleiben, wie sie ist. Wie ist das bei Ihnen?
Es geht mir ganz genauso. Ich betrachte dieses Kulturelle, das heißt ja auch oft Interkulturelles. Ich sehe es nicht nur eben in den Unterschieden, die es zwischen Ländern, zwischen Menschen gibt, sondern wenn wir mal schauen, wo beginnt denn die Integration? Die beginnt doch jeden Morgen, wenn ich mit meinem Mann auch im Bad stehe oder in der Küche stehe. Ja, das heißt, hier gibt es einen Mann, eine Frau. Das ist ein machtreflexives Miteinander. Es gibt Blonde und Braune, es gibt Gesunde und Kranke. All das ist schon mal auch ein Miteinander, wo man schauen muss, wie kommt man zusammen? Oder sie leben in Hamburg und in Bayern. Jetzt wursteln sich mal zusammen. Also das sind alles Dinge, wo wir doch täglich ein neues Miteinander, ein, wenn Sie so wollen, integrieren, üben müssen. Ja, aber wer integriert sich denn jetzt in wen? Und wer hat denn jetzt mehr Recht, er oder sie? Und natürlich sind wir hier in Deutschland und es kommt jemand hinzu und hier gibt es Geflogenheiten. Ja, es ist alles richtig. Ich empfinde es sehr, sehr viel wichtiger, darüber nachzudenken, welche gemeinsamen Begegnungsräume können wir denn miteinander schaffen, wo wir uns mit einer Art begegnen, wo wir uns gegenseitig respektieren? Und ich meine das jetzt nicht nur räumlich im Sinne von Orten, sondern wirklich auch gedanklich. Also wo kann ich denn dem anderen Raum geben, ihn sein lassen, ohne mein eigenes Gesicht zu verlieren? Das ist wichtig. Also ich muss schauen, was ist für mich verhandelbar und was nicht. Ich muss schon gucken, wo sind meine Bedürfnisse. Aber ich muss auch schauen, wo sind die Bedürfnisse des anderen. Und wo können wir uns eben annähern? Wo können wir da übereinkommen? Und das bedeutet für mich dieses Miteinander. Also dieser Begriff Integration dann sozusagen. Ja.
Jetzt haben Sie eben die Integration genannt, die zwischen Männern und Frauen, die zwischen Norddeutschen und Bayern zum Beispiel, dass es da Schwierigkeiten gibt, wird wahrscheinlich niemand in Abrede stellen. Aber die eigentliche Diskussion läuft natürlich im Moment ja verstärkt und zum Teil wird sie auch in einer erstaunlichen Härte geführt, wenn es um die Integration von Menschen aus muslimischen Ländern geht. Da scheint es einfach auch größere Probleme zu geben. Und man hat den Eindruck, da ist die deutsche Öffentlichkeit gespalten zwischen einem Aufruf zu mehr Zwang, sich zu integrieren, und auf der anderen Seite eben zu mehr Toleranz. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Also wie kann man denn überhaupt dafür sorgen, dass es ein mehr, ein größeres Miteinander gibt? Mit welcher Methode?
Also dieses ganze Thema dieses Miteinanders ist angstbesetzt. Und Angst kommt immer dann auf, wenn man etwas nicht kennt, wenn man kein Wissen hat. Und hier ist es ganz klar, beide Seiten, wenn man das jetzt mal schwarz-weiß betrachtet, also dieses gerade muslimische und deutsche Thema, also wenn man es wirklich schwarz-weiß sieht, hier gibt es einfach zu wenig Wissen voneinander. Zu wenig Begegnung miteinander. Ich erlebe es oft in Diskussionen, dass ich, wenn ich frage, ja, wer hat denn Berührungspunkte, dass es die noch nicht gibt. Mhm. Und dann entsteht natürlich ein, ja, Kopfkino. Was ist denn möglicherweise in dem anderen? Ja, was gibt es für Gefahren? Und man muss ganz deutlich sehen, dass die Medien nicht dazu beitragen, das Ganze zu befrieden oder mit Informationen in der Richtung zu begleiten, die hilfreich sind. Nein, ganz im Gegenteil, es wird Angst geschürt. Das sieht man in der Politik, ja, was sich in Amerika jetzt tut, in anderen europäischen Ländern tut. Und also das Ganze ist doch im Prinzip alles angstbesetzt und ich denke, es müsste viel mehr in die Richtung gehen, eben den Menschen die Angst zu nehmen, aufzuklären, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Wissensvermittlung zu betreiben und eben diese Begegnungsräume zu schaffen. Wir haben in Offenbach das wunderbare Projekt des Gastmahls, das heißt miteinander essen, ungezwungen. Wir hatten während der interkulturellen Woche einen wunderbaren Stand mit Pavillons aufgebaut auf dem Busbahnhofplatz, auf dem Marktplatz. Es war ein großer Tisch, wo sich Menschen begegnen konnten. Das schafft Wissen voneinander und das kann dann auch Vertrauen schaffen oder zumindest mal ein Kennenlernen ermöglichen. Und das ist eben genau das, dass ich glaube, dass viel, viel stärker an diesen Dingen gearbeitet werden müssen, an Austausch. Und das ist natürlich auch ganz hervorragend in Schulen möglich. Ja? Die die Kinder untereinander, die sich wahrnehmen, ja, du bist so, du bist so. Als meine Tochter jetzt Abitur gefeiert hat, war es selbstverständlich, dass es war während der Ramadan-Zeit, dass es dann für die einen erst später Essen gab. Also das sind Dinge, die rütteln sich ein und da gab es keine Diskussion und das wurde schlichtweg so gemacht, weil es so ist. Und das ist aber auch erst möglich, wenn man das weiß und was dahinter steckt.
Ja. Jetzt haben Sie ja in Ihrer gemeinnützigen GmbH von Ich zu Ich sowohl Eltern, Mütter mit Migrationshintergrund als auch solche ohne. Das heißt, Sie können im Prinzip ja sehr genau beobachten, wie die Bevölkerungsteile miteinander umgehen. Wie funktioniert das denn?
Das ist so witzig, ja. Also, Sie hatten ja vorhin schon gefragt, wie viele haben denn Migrationshintergrund? Also, ich kann das komischerweise überhaupt nicht, oder ich mache diese Unterscheidung gar nicht mehr. Also ich weiß, ich bin auch damals mal, als diese große Verschleierungsdebatte war, gefragt worden, ob ich eine Frau finden könnte, die für und eine, die gegen Schleier argumentiert. Und ich habe dann wirklich nachgedacht und teilweise hatte ich gar nicht mehr vor Augen, wer denn jetzt Schleier trägt und wer nicht. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch mit der Frage jetzt, welche Mutter ist denn jetzt deutsch und also in dem Sinne wirklich hier geboren und welche nicht. Weil viele der Frauen auch so gut Deutsch sprechen und trotzdem aus Afghanistan oder aus Marokko stammen. Also mir fällt das richtig schwierig, das jetzt zu unterscheiden. Kann ich Ihnen gar nicht weiterhelfen. Also kann ich das? Es ist ein Miteinander. Ein Miteinander über das Bewusstsein, wir alle sind Frauen, wir alle sind Mütter. Ja, denn das ist das verbindende Element. Und letzten Endes, wenn man es ganz runterbricht, ja, wir alle sind Töchter oder Kinder, ja.
Ist das dann eigentlich das Ideal, das Sie jetzt sozusagen für sich erreicht haben, dass man irgendwann einfach blind wird, im besten Sinne des Wortes, eben für den Hintergrund der Menschen, sondern dann eben die Menschen einfach nur noch sieht, so wie sie sind?
Also mir widerstrebt das jetzt zu sagen, dass man blind wird, ganz im Gegenteil. Also ich möchte behaupten, dass ich so klar bin, dass ich in Anführungsstrichen nur noch den Menschen sehe.
Blind genau, also, gegenüber Vorurteilen.
Ja, dann haben wir uns richtig verstanden. Ja, genau. Dann sind wir jetzt wieder bei diesem von Ich zu Ich. Das ist so ein ins Herz gucken, in den Mensch sehen, der mir begegnet und nicht den ganzen Rucksack, den er mitbringt. Da arbeite ich mich dann in kleinen Schritten vor, dass wir dann auch mal den Rucksack angucken, was da drin ist. Und ja, das tue ich. Aber in der Tat begegne ich dem Mensch. Und es ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, wenn mir jemand sympathisch ist aufs Erste. Und wenn er mir unsympathisch ist, muss ich mich auch fragen, warum? Und dann muss ich mal bei mir gucken, was triggert denn der oder diejenige jetzt bei mir an, dass ich es als unsympathisch empfinde. Und da gibt es dann auch immer das eine oder andere Thema, wo ich auch noch Nachjustierungsbedarf habe. Das will ich gar nicht ausschließen, ja.
Frau Werner, wir kommen schon fast zum Ende unseres Gespräches. Was auffällt bei dem, was Sie anbieten in Ihrer gemeinnützigen GmbH von Ich zu Ich, ist auch, also neben gesundem Essen, wir haben ja über die Frühstücksboxen an der Goethe-Schule in Offenbach gesprochen, auch ein vielfältiges Sportangebot, Pilates zum Beispiel, Radfahren. Wenn ich Sie jetzt so sehe, sehen aus wie das blühende Leben. Haben Sie da auch eigene Interessen einfach mit eingebaut?
Ja, das kann man wohl so sagen. Also ich mache leidenschaftlich Pilates schon seit vielen, vielen Jahren und negativ ausgedrückt würde man sagen, man hat den Bock zum Gärtner gemacht. Aber in dem Fall ist das so, ich gebe die Pilates-Stunden selbst, habe da auch eine wunderbare Kooperation mit dem Enjoy in Offenbach und ich bekomme dort einen Raum zur Verfügung gestellt, wo die Frauen sich eben auch entschleiern können, um nicht gesehen zu werden. Mhm. Es ist ein Frauenkurs, ein reiner und es gehört einfach dazu, wenn man an der Seele arbeitet, an den Bedürfnissen arbeitet, auch den Körper anzuschauen und ein Körperbewusstsein zu entwickeln.
Auch da in Bewegung zu kommen.
In Bewegung zu kommen, genau. Und buchstäblich die Haltung zu verändern. Es ist etwas anderes, ob ich den Bauch leicht einziehe und einen geraden Rücken habe. Probieren Sie es einfach mal aus. Stellen Sie sich mal hin, lassen Sie mal die Schultern hängen, knicken Sie mal ein und dann richten Sie sich auf, ziehen den Bauch leicht ein, ziehen die Schultern in die Hosentaschen zurück. Dann haben Sie eine andere Haltung zum Leben. Dann gehen Sie aufrecht durchs Leben. Und das ist eine Seite, die ganz wichtig für die Frauen ist. Dann sage ich, ja, und wenn ihr bei Lidl oder Aldi oder Rewe an der Kasse steht, dann zieht mal den Bauch ein, Seid stolze Frauen. Und das ist ein solcher Effekt, so ein schöner. Und dann sieht man die strahlenden Gesichter und wir üben gerne gemeinsam. Ja, und für mich ist das dann auch der Ausgleich, dann auch wieder eine Stunde mir selbst gut getan zu haben. Eine Zumba-Lizenz habe ich nicht, bin auch dringend am Suchen einer Zumba-Lehrerin. Und auch das ist dann für die Frauen ganz, ganz toll, sich auch mal austoben zu können. Mhm. Ja, mal gehen lassen zu können. Auch das ist ganz wichtig.
Katja Werner, zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir haben noch einen Titel von Ihnen jetzt zum Schluss unseres Gespräches und zwar von Lionel Richie, My Destiny. Warum haben Sie den ausgesucht?
Das ist das Lied, bei dem sich mein Mann und ich uns kennengelernt haben und das trägt mich seit mehr als 20 Jahren und er hat mir all das ermöglicht. Er hat mich unterstützt, bestärkt, ist auch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite. Ja, und das ist mein Dankeschön an ihn, das alles tun zu können.
Katja Werner, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie bei uns waren, beim HR2 Doppelkopf. Katja Werner, Geschäftsführerin der GGmbH von Ich zu Ich in Offenbach. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Und jetzt hören wir Lionel Richie, My Destiny.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. You are my destiny. You are my one and only. You gave that joy to me when my whole life was lonely. My little heart was looking for laughter in the rain, feeling like a fool.